1. Mose Kapitel 9. Das Thema der Predigt heute ist der Bund Gottes mit Noah. Eigentlich müsste es eigentlich heißen, der Bund Gottes mit Noah und mit allen Menschen oder mit allen, die aus der Arche hinausgingen. Vielleicht, ich bete noch erst vorher. Herr, wir wollen dir danken von Herzen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich um ganz viel Gnade zum Reden und gib uns ein verständiges Herz zum Hören und noch viel mehr Verständigkeit, um dein Wort auch wirklich zu tun, zu deiner Ehre. Schenke du jetzt Gnade. Hab Dank dafür. Amen. Ich will einmal von dieser Stelle aus Dank sagen für alle, die da beten, nicht nur für diese Predigt, sondern überhaupt für die, die in Verkündigung stehen, weil es ist ein wirklich schwerer Dienst und auch nicht nur das, weil es ist eine hohe Verantwortung. Ich habe immer wirklich Furcht, wirklich was Falsches zu sagen, dass da Gläubige auf den falschen Weg dadurch kommen und am Ende nicht mehr rausfinden. Aber auch, dass mir auch die Woche bewusst wurde, letzte Woche genau, bei der Offenbarung, Betrachtung der Offenbarung, die Gemeinde von Pergamon, da ging es ja um ihre Lehre und dass da offensichtlich keine Gemeindezucht geübt wurde darüber, dass man das hat laufen lassen. Und da wurde uns so bewusst, dass das eigentlich in erster Linie schon die Ältesten sind, die erstmal zuallererst über sich selbst wachen müssen. Achtet auf euch selbst, steht im Wort Gottes. Und dann auf die Lehre und dann auf die Herde, auf die Gemeinde Gottes. Und wenn da Versagen ist, und da werden auch natürlich Fehler gemacht, keiner ist hier total vollkommen, können wir uns dann einfach hinsetzen oder hinstellen und Kritik üben und die Leute an den Pranger stellen, die Geschwister. Also ich meine, bin ich so zutiefst überzeugt, hier haben wir einen Auftrag als Gemeinde, eine Verantwortung als Gemeinde, für die Brüder, überhaupt für alle Mitarbeiter zu beten, auch in den verschiedenen Gruppen zu beten. Weil wenn da was schief läuft, haben wir da alle Mitverantwortung. Alle, jeder Einzelne. Also wir haben eine hohe Verantwortung an der Stelle. Wir gehen nochmal ein Stück zurück, um den Anschluss zu kriegen. Einmal, aber auch vom Kontext her überhaupt, es ist wichtig, das auch nochmal zu sehen. Ein Stück ins Kapitel 9 ab Vers 20. Ich lese da nochmal die drei Verse. 1. Mose 8, 20 bis 22. Das ist ja auch eine gewisse Basis für das nächste, in Kapitel 9 dann. Da heißt es, Noah baute einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch und Jahwe sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht mehr will ich hinfort alles Lebende schlagen, wie ich getan habe. Forthin, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Noah hatte hier gerade mit seinen Lieben, mit allem, was in der Arche war, die Arche verlassen. Und das Erste, was hier gebaut wurde, war ein Altar. Und auf diesem Altar brachte er Brandopfer dar. Es war eine Anbetung und ein Dank an den lebendigen Gott, der Noah und seine Familie mitten hindurch durch das Gericht verschont hatte. Und bei der Darbringung eines Brandopfers wurde das Opfertier völlig verbrannt. Das war es im Alten Testament. Und der Duft des Opfers stieg hinauf zu Gott in Flammen und Rauch. An der Reaktion Gottes in Vers 21a, da heißt, und Jahwe roch den lieblichen Geruch. Da können wir erkennen, dass Gott das ihm dargebrachte Opfer angenommen hatte. Und die Handlung der Darbringung dieses Opfers weist auf unseren Herrn Jesus hin. Durch sein Opfer wurde Gott vollständig verherrlicht und auch dieses Opfer war Gott ein duftender Wohlgeruch. In Absolutheit. In Epheser 5, Vers 2 lesen wir, dass der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Durch dieses Opfer, was der Herr Jesus hier gestellt hatte, wurden alle alttestamentlichen Opfer, die ja eine Vorschattung war auf sein Opfer, absolut zur Erfüllung gebracht, in die Enderfüllung gebracht. Und das ist die Grundlage, dieses Opfer des Herrn ist es die Grundlage für uns als Kinder Gottes, dass wir hier heute eine vollkommene Heilssicherheit und Heilsgewissheit haben können. Als nächstes fasste dann Gott einen Entschluss in seinem Herzen, heißt es hier. Jahwe sprach in seinem Herzen. Das heißt, Gott machte das dem Noah, zumindest so verstehe ich das, noch nicht offenbar. Er redete hier nicht direkt zu Noah, er sprach in seinem Herzen. Und das tat Gott, obwohl er wusste, dass der Mensch weiter sündigen würde, wie wir hier lesen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Er setzte sich vor, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin alle Tage der Erde, also solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte und Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also wir sehen hier eine gewisse Basis für die Segnungen und den Bund, worum es jetzt in Kapitel 9 geht. Kommen wir zu dem Segen. Gott segnete Noah, steht hier, und seine Söhne, indem er den Auftrag zur Vermehrung der Menschen gab. Und wir sehen, der Segen liegt auch darauf, dass Gott den Menschen, das werden wir noch sehen, befähigt, damit er auch diesem Auftrag nachkommen kann. Und dass Gott jetzt das, was er sich vorher vorgesetzt hat, im Vers 21b, auch jetzt dem Menschen verspricht. Und das gilt auch für uns als Kinder Gottes, allein aufgrund des Opfers, das der Herr Jesus auf Golgatha dargebracht hat, sind wir Gesegnete. Von diesem geistlichen Segen lesen wir in Epheser 1 zum Beispiel, im Vers 3 und folgende. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Ördern in Christo. Oder auch, fällt mir ein, Hebräer 10, Vers 14, da steht, mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Wir kommen zu Vers, ich lese diese Textverse jetzt abschnittsweise. Wir kommen zu Vers 1 und machen auch einen Sprung auf Vers 7. Das gehört irgendwo zusammen, ein Stück. Vers 1, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Und in Vers 7, ihr nun seid fruchtbar und mehret euch und wimmelt auf der Erde und mehret euch auf ihr. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass letzten Sonntag angekündigt wurde, ein freudiges Ereignis aus der Familie Dirks, und auch, dass jetzt dieses Seminar stattfindet. Passt ein bisschen zu diesem Unterthema. Also Gott hat uns als Ehepaar den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Vers 1. Und das wurde schon den ersten beiden Menschen gesagt, in 1. Mose 28 in ähnlicher Weise. 1. Mose 1, 28. Und Gott wiederholt diese Aussage auch in Vers 7 nochmal, unterstreicht das mit dem wimmelt auf der Erde und mehret euch auf ihr. Also der Auftrag zur Vermehrung der Menschen hat nichts an Gültigkeit verloren, bis heute nicht. Und dieser Auftrag ist mit dem Segen verbunden. Und wir können wirklich sagen, mit Recht sagen, Kinder, was man oft schon gehört hat, Kinder sind ein Segen Gottes. Aber das heißt nicht, dass wir im Umkehrschluss leichtfertig oder vielleicht vorschnell sagen könnten oder können, auf einem Ehepaar, dem der Kinderwunsch versagt bleibt, liegt ein Fluch. Leider gibt es sogenannte, ich sage das mal so, supergeistliche Gläubige, die meinen, auf alles eine Antwort haben zu müssen. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein, würde ich sagen, zurückhaltend sein. Also ich habe leider das schon kennenlernen müssen, dass wirklich Geschwister, ernsthafte Geschwister, mit ihrem Mund wie mit dem Maschinengewehr umgehen. Sie mähen alles nieder. Ein Bruder ist mir in Erinnerung, wenn zum Beispiel irgendwelche Geschwister von schwerer Krankheit betroffen waren, dann war der ruckzuck dabei, von Gericht und von Züchtigung Gottes zu reden. Und irgendwann war er mal selbst dran, mit einer schweren Krankheit. Beinahe war es um ihn geschehen. Bei ihm war es natürlich, wie er dann gesagt hat, eine Glaubensprüfung. Keine Züchtigung. Also da sollten wir schon mal ernsthaft drüber nachdenken. Also wenn Gott uns mit Kindern beschenkt, dann können wir uns als Eltern und Ehepaare glücklich preisen. Wir können uns freuen, aber das sollten wir auch nicht vergessen. Das vergessen wir gar oft, auch wenn uns Positives geschieht. Wie wenig Dankbarkeit ist in unserem Leben. Wir sollten diese Freude auch Gott gegenüber in Dank umwandeln. Und selbst wenn man als Ehepaar gewillt ist, diesem Auftrag, den Gott hier gegeben hat, nachzukommen, so kann es doch für manche Ehepaare absolute Hindernisse und Begrenzungen geben. Unfruchtbarkeit, Krankheit, warum ich keine Kinder haben kann. Oder schwere wirtschaftliche Not, wobei das ein Grenzfall sein kann. Das kann ich auch im Glauben überwinden oder auch durch vielleicht, dass ich von einem undisziplinierten zu einem disziplinierten Leben finde oder auch, dass ich geholfen bekomme durch Geschwister, dass wir uns gegenseitig Hilfestellung geben, auch uns gegenseitig Sachen vielleicht weitergeben können, bis hin zu Möbeln, Kleidern und so weiter. Muss nicht immer alles gleich neu sein. Also es kann, das will ich damit sagen, für manche Ehepaare schon sehr, sehr notvoll sein. Also da, wenn sie keine Kinder haben können. Und in solchen Fällen müssen wir wirklich als Geschwister im Umgang miteinander sehr, sehr behutsam sein. Sehr sensibel sein. Anders liegt der Fall bei Eheleuten, die diese Begrenzung nicht haben, die einfach nur unwillig oder egoistisch sind. Ganz zu schweigen von denen, die den Ehebund ablehnen beziehungsweise keine Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Was haben Menschen heute alle für Ausflüchte, warum sie keine Kinder haben wollen? Also bezüglich dessen sind wir als Deutsche ein armes Volk geworden. Wichtiger ist uns vielmehr, Karriere zu machen oder nicht eingeschränkt zu werden, vielleicht 2-3 Mal in Urlaub zu fahren im Jahr oder uns in irgendeiner Weise selbst zu verwirklichen. Das kennt ihr vielleicht alle, da gibt es Nachrichten oder im Internet kann man das sehen, da werden Berechnungen angestellt über den Punkt, was ein Kind kostet bis zum 18. Lebensjahr. Kann man das nachlesen, empfehle ich euch nicht. Also darüber muss ich mal sagen, selbst als Ungläubige, wir waren ja lange Jahre ungläubig, haben wir uns aber überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir sind da auch, das kann man jetzt positiv und negativ sehen, einfach nur reingestolpert. Haben uns absolut keinen Kopf gemacht. Irgendwie ist es gegangen. Ja, und dann, wenn es dann doch passiert, dass jemand ungewollt schwanger wird, dann haben wir ja das Instrument Abtreibung. Und das wird ja heute fast ungebremst eingesetzt, weil es ja so einfach ist. Und jeder gibt einem ja den Ratschlag. Auch vielen Gläubigen, die wir kennen, wurde schon dieser Ratschlag gegeben von Ärzten. Und dabei schlägt manch einem oder vielen, ich glaube, da gehe ich nicht so weit, überhaupt kaum noch ein Gewissen, denn das tun ja alle und Furcht vor Gott hat sowieso kaum noch jemand. Und per Definition ist ja für viele ein ungeborener Mensch nur ein Gewebeknäuel. Kein Problem. Die Zahl der Abtreibungen liegt weltweit bei ca. 40 bis 50 Millionen jährlich. Das sind so viele Menschen, so viele Tote, so viele Ermordete wie im ganzen Zweiten Weltkrieg. Fast. Solche, die diese Morde zu verantworten haben, wird Gott einmal zur Rechenschaft ziehen. Manche Frauen, manche Mädchen haben hier schon jetzt hier und heute teils drastische Folgen zu tragen. Zum Beispiel schwerste Depressionen. Wobei natürlich gesagt werden muss, wenn ein solcher Mensch zum lebendigen Glauben kommt, dem wird seine Schuld vergeben werden. Und der kann auch von diesen schlimmsten Folgen selbst seiner Untat frei werden. Muss nicht sein, aber kann. Es ist möglich. Manche haben ein Leben lang zu tragen an ihren Sünden, an den Folgen ihrer Sünden, obwohl sie vergeben sind. Also selbst Gläubige bringen Argumente vor, die gegen Kinder sprechen, wie zum Beispiel, habe ich selbst schon gemacht, leider, da muss ich mich wirklich revidieren, in diese kaputte oder verdorbene Welt kann man doch keine Kinder setzen. Oder man macht sich Gedanken, was mit Kleinkindern wird, wenn die Gläubigen entrückt werden. Und oft ist es auch so, und ich glaube, da hat sich vielleicht manche schon dabei ertappt, dass wir erst dies oder jenes hinter uns bringen müssen oder wollen, bis wir Kinder zeugen. Aber da sage ich, dabei müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht immer wieder neue Dinge vorgelegt bekommen, die uns hier aufhalten. Also all das ändert nichts am Auftrag Gottes. Bei jedem Einzelnen von uns ist das vielleicht mehr eine Frage des Glaubens, des Wollens, des Gehorsams, der Selbstverleugnung und der Disziplin. Wir müssen nur gehorsam sein und auf unseren Herrn Jesus vertrauen. Und dann wird der Herr Jesus sich auch in all den Fragen, auch wenn wir irgendwelche Ängste haben oder Vorbehalte haben, Probleme, Sorgen sehen, er wird sich zu uns stellen, wenn wir diesen Weg im Glauben und Gehorsam gehen wollen. Wir kommen zu Vers 2 bis 4. Und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allem Getier der Erde und auf allem Gevögel des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt, alle Fische des Meeres, in eure Hände sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute sollt ihr nicht essen. Wir sehen hier, in den Versen 1 und 2 übrigens eine Wiederholung der Anweisung aus 1. Mose 1, 28. Der Auftrag Gottes an die ersten Menschen lautete, und Gott segnete sie, 1. Mose 1, 28. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Der Unterschied zu Vers 1 und 2 hier in Kapitel 9 ist wesentlich der, dass Gott die Tierwelt in Furcht und Schrecken vor dem Menschen versetzte. Der Mensch würde ja ab da, um diesen Anweisungen Gottes nachzukommen, danach trachten, Tiere zu töten. Und auch in der Tierwelt, selbst da herrschte ab da das Prinzip Fressen und Gefressen werden. Also war auch die Tierwelt, verschiedene Tierarten voreinander in Furcht und Schrecken. Also von den ersten beiden Menschen her, bis hierher, kannte das die Tierwelt nicht, weil nach 1. Mose 1, 29 und 30 hatte sich der Mensch ja ausschließlich von Pflanzen ernährt, bis hierher. Aber jetzt hier ab Vers 3 haben wir eine ganz gravierende, eine grundlegende Änderung. Neben den Pflanzen durfte und sollte sich der Mensch und das Tier auch jetzt von Tierfleisch ernähren. Es gibt eine Einschränkung, schon im Garten Eden war das so, da gab es eine Einschränkung oder eine Ausnahme, die den ersten Menschen war jeglicher Pflanzengenuss erlaubt, nur durften sie nicht essen von dem Baum der Erkenntnis. Und Vers 4 haben wir jetzt diese Einschränkung bei der Ernährung von Tierfleisch. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute sollt ihr nicht essen. Und das gilt bis heute, unabhängig übrigens vom Gesetz, obwohl das auch im Gesetz wiederholt wird. Und die Zeit des Gesetzes, dieser liegt ja viel später, die begann ja erst, als das Volk Israel in der Wüste war und von Gott dann das Gesetz erhielt am Berg Sinai. Und das Gesetz galt und gilt nur für das Volk Israel, für Gottes irdisches Volk. Und wir, sagt die Bibel in Römer 6, Vers 14, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also diese Anordnung gab Gott im Rahmen dieses Noah-Bundes, der für die ganze Menschheit gilt. Wir kommen noch später darauf zurück. Also dieses Gebot wird dann im Neuen Testament in Apostelgeschichte 15 wieder aufgegriffen, und zwar speziell wegen der Gläubigen aus den Nationen. Auf diesem sogenannten Apostelkonzil, da ging es ja um die Frage, ob die aus den Nationen auch das Gesetz halten müssen, wie die Juden, wie Israel. Was dort verneint wurde. Doch die Apostel verfügten durch den Heiligen Geist, dass sich die aus den Nationen enthalten sollten. Apostelgeschichte 15, Vers 20. Sie sollten sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei, und jetzt kommt's, und vom Erstickten und vom Blut. Apostelgeschichte 15, 20. Also das Blut ist ein Symbol für Leben, und nur Gott, der das Leben schenkt, ist es, der auch darüber herrscht letztlich, der darüber befiehlt, der Leben und Tod auch in seiner Hand hat. Die Seele des Fleisches ist im Blut. Das können wir nachlesen in 3. Mose, wer sich aufschreiben will, 3. Mose 17, 10 bis 14. Deshalb darf Blut nicht gegessen werden. Das lässt uns, sage ich mal, aus Überzeugung, wenn überhaupt, kaum einen Spielraum, sich diesem Gebot zu entziehen. Ich meine, dass es sehr deutlich ist, dass das Verbot, Blut zu essen, auch für uns Gläubige heute noch gilt. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie wir untereinander umgehen sollen bei unterschiedlicher Handhabung. Da gibt es ja nach wie vor, selbst auch Kinder Gottes, die sich pflanzlich ernähren, also nicht von Fleisch. Also es gibt keinerlei Vorschrift über die Art der Ernährung, also wirklich im Sinne von Vorschrift, du musst, du sollst. Gott sagt uns das an keiner Stelle, dass wir Fleisch essen müssen. Also ich habe keine Stelle gefunden oder mir ist keine bewusst. Wenn einer eine findet, bitte soll er mir das sagen. Von daher sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, anderen vorzuschreiben, wie sie sich zu ernähren haben oder sie gar von oben oder schief anzuschauen, wenn sie kein Fleisch essen. Es ist von unserem Fleisch her, das haben wir schon öfters gehört, eine Tatsache, dass wir ständig nach der Suche von irgendwelchen Unterschieden zwischen uns und anderen Glaubensgeschwistern sind. Immer mit dem Ziel, ich rede vom Fleisch, sich selbst in ein besseres Licht zu stellen oder den anderen regelrecht alt aussehen zu lassen. Oder um einen Anlass zu haben, um sich dann an dem anderen zu reiben, sich zu stoßen an ihm, mit ihm zu streiten. Also in einem solchen Moment, da wäre es wirklich fein, wenn wir geistlich so wach werden, wenn uns dann mal entsprechende Worte Gottes vor dem Herzen stehen, im Herzen aufleuchten würden. Ich möchte ihm also sagen, zum Beispiel ein Wort, was ich da gefunden habe, ist auch schon öfters gefallen hier, Matthäus 15, 17 bis 19, wo der Jesus selbst redet, über das, was in den Magen geht oder über das, was aus dem Mund geht, was letztlich aus dem Herzen hervorkommt. Matthäus 15, 17 bis 19, versteht ihr nicht, dass alles, was in den Mund kommt, in den Magen geht und im Abort wieder ausgeschieden wird? Doch was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen, das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Also dann ist es wirklich, also ich setze mal voraus, wenn uns das mal aufleuchtet, wenn uns das bewusst werden würde in solchen Momenten, wenn wir geistlich wach sind, dann ist es wirklich geistlich zu nennen und der Jesus würde sich daran freuen, wenn wir diese Anläufe des Fleisches im Glauben und durch Gnade im Keim ersticken und diese unreinen Dinge nicht aus unseren Herzen hervorkommen. Bezüglich des Umgangs mit diesen Fragen haben wir in Römer 14 bis hinein in Römer 15 eine sehr reichhaltige Belehrung. Vielleicht auszugsweise ein paar wenige Verse. Römer 14, 1 bis 3. Den Schwachen im Glauben aber nehmet auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, der dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der isst. Wer nicht isst, richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Römer 14, Vers 13, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Vers in der Passage hier. Lasst uns nicht miteinander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Vers 17, Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und 15, Vers 1 noch, wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, uns nicht selbst zu gefallen. Im weiteren Verlauf wird gesagt, dass der Jesus darin unser Vorbild ist, der das auch nicht getan, der das auch so gehandhabt hat. Die Schwachen zu tragen. Wir kommen zu Vers 5 und Vers 6. Und wahrlich, euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern, von jedem Tiere werde ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, seines Bruders werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also hier in diesen Versen geht es um die Einsetzung der Todesstrafe, und zwar für Mord. Ein Mörder sollte durch die Hand anderer Menschen sterben. Die Begründung in Vers 6b lautet, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und Mord ist unter anderem auch eine Missachtung, eine Beleidigung gegen Gott, weil er grundsätzlich nur er grundsätzlich über Leben und Tod zu entscheiden hat. Also, wenn ein Mensch wegen irgendeiner Sache, wie auch später im Gesetz, getötet werden sollte, dann sollte das Gott bestimmen. Und Gott bestimmt auch, wie und durch wessen Hand der Vollzug zu geschehen hat. Nicht jedem beliebigen Menschen ist dieses überlassen. Und im Gesetz wurden viele Sünden mit dem Tode bestraft, unter anderem auch zum Beispiel bei der sogenannten Sünde mit erhobener Hand. Das heißt, bei einer vorsätzlichen Missachtung der Gebote Gottes. 4. Mose 15, 30 bis 36. In Vers 35 heißt es dort, die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. So hatte Gott das festgelegt. Und auch im Neuen Testament bleibt der Grundsatz der Todesstrafe bestehen. Römer 13, Vers 1 ab. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind, sind von Gott verordnet. Also auch selbst rechtsgerichtete Regime oder totale Unrechtsregime, auch wenn uns das schwerfällt, diese sind von Gott eingesetzt, verordnet. Vers 2, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regentensichten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also Schwert steht hier für die Ausübung des Gerichts, das in seiner Konsequenz bis zum Vollzug der Todesstrafe gehen kann. Wir müssen einsehen, auch, ich sage es nochmal, auch wenn es uns schwerfällt, ist natürlich viel zu dünn betrachtet das Thema, da müssen wir viel mehr Aspekte einschließen, auch unser Verhalten in der Obrigkeit überhaupt, das haben wir auch letztens gehört, in der letzten Predigt, wie die aussehen soll, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Staat auch selbst. In dieser Weise ist es auch Gottes Wille. Aber das will ich nicht wiederholen, das haben wir in der letzten Predigt gehört. Also wir müssen letztlich einsehen, die von Gott eingesetzte Todesstrafe ist bis heute aus Gottes Sicht rechtmäßig. Wir kommen zu Vers 8 bis 11. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sagte, und ich siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit eurem Samen nach euch und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Gevögel, an Vieh und an allem Getier der Erde bei euch, was irgend von allem Getier der Erde aus der Arche gegangen ist. Und ich errichte meinen Bund mit euch, und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut, und keine Flut soll mehr sein, die Erde zu verderben. Also keine Sintflut mehr, die wie in dieser Art die Erde verdarb, die Erde vernichtet und alles, was auf ihr war. Nie mehr sollte sowas sein. In diesen Versen sehen wir, wie Gott einen ewigen Bund machte. Er machte ihn einseitig, und zwar mit jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Es sollte keine Sintflut mehr geben. Nie wieder sollte diese Erde durch Wasser untergehen. Wir sehen verschiedene Punkte. Zum Ersten, die Vertragspartner auf der anderen Seite. Das sind alle Menschen, genau genommen, also nicht nur Noah, alle Menschen, alle Geschöpfe, die von der Sintflut her betroffen waren, die in der Arche waren, die durch die Arche gerettet wurden und deren Nachkommen natürlich. Und wir finden in der Bibel mehrere Bünde, die meisten davon wurden jeweils nur mit einem Teil der Menschheit geschlossen. Dieser Bund aber wurde mit der ganzen Menschheit geschlossen, ja sogar alle lebendigen Wesen eingeschlossen. Und der Bund galt und gilt weltweit, noch heute. Der Vertragstext oder Gegenstand, also das, wozu sich Gott verpflichtet hat. Gott hat sich in diesem Bund dazu verpflichtet, dass er die Erde mit allem, was darauf lebt, nicht mehr durch eine Sintflut vernichten wird. Und selbst wenn der Mensch in seiner Vermessenheit die Sintflut als ein Märchen sieht oder als ein Ereignis, über das man so seine Witzchen machen könnte, so hält sich Gott dennoch an sein Versprechen. Nie mehr alles Leben durch eine Sintflut von der Erde zu vertilgen. Das nächste ist die Laufzeit nochmal des Vertrags, die Dauer der Gültigkeit. Dieser Bund bzw. Vertrag ist von ewiger Gültigkeit, wobei im Alten Testament ewig nicht unbedingt ewig bedeutet. Ewig bedeutet in diesem Fall endlos, nie aufhören, solange diese sichtbare Schöpfung in dieser Form besteht. Gibt es noch andere Stellen, wer das nachlesen will, die kann ich mal nennen. Da gibt es auch solche Stellen, wo ewig steht, wo auch das in diesem Sinn gemeint ist. Psalm 72, 17 oder Psalm 89 gibt es da einige Verse. Also der Bund gilt noch immer und Gott hält sich unbedingt an sein Wort. Das heißt aber nicht, dass Gott die Welt von da an für immer vor Gericht verschonen würde. Über diese Welt werden Gerichte kommen, wobei die Zeit vor diesen Gerichten mit der Zeit während der Tage Noahs vergleichbar ist. Ich lese Matthäus 24, 37 bis 41. Aber gleich wie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, aßen sie und tranken sie, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Alsdann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Weiber werden an dem Mühlstein mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Während dem Bau der Arche hatten ja die Menschen damals die Predigt Noahs gehört, nicht unbedingt mit Worten, vielmehr in Taten. Sie hatten sie vor Augen, sie hatten gesehen, aber die Botschaft prallte an ihnen ab. Die Gottlosen waren, wie wir hier gelesen haben, in zeitlichen Dingen völlig aufgegangen. An sich lag da nichts Unrechtes drin, aber sie hatten Gott dabei völlig ausgeschlossen. Und das ist auch heute so. Die Menschen lehnten und lehnen das Heilmittel Gottes ab, damals die Arche, heute den Herrn Jesus. Und deswegen, weil der Mensch damals wie heute keine Bindung zu Gott hat, muss die Erde voll Gewalttat und Verderben sein. Es ist nicht anders möglich. Deswegen ist auch das Gericht Gottes unaufhaltsam. Und zu diesem Gericht wird der Herr Jesus auf diese Erde kommen. Ist ja hier von der Ankunft des Sohnes des Menschen die Rede. Also ganz im Gegensatz zu dem, wo der Herr Jesus für die Seinen kommt, zur Entrückung seiner Gemeinde, wo er nicht bis auf die Erde kommt, sondern uns entgegen, in den Wolken, in der Luft uns entgegen. Und dort werden wir zusammentreffen mit dem Herrn, die ihm gehören. Und in diesem zweiten Kommen erscheint der Herr mit den Seinen. Und dann lesen wir von diesen Dingen in Matthäus 24, die wirklich nur Israel betreffen. Vielleicht im Vorlauf auch uns noch, was die Wehen betrifft, der Gerichte. Hier wird quasi buchstäblich das geschehen, was in Vers 40 und 41 steht, Matthäus 24, 40 und 41, wo dann die einen genommen werden, der andere gelassen wird. Der gelassen wird, der wird jeweils ins Tausendjahrreich eingehen. Ähnlich ist es auch in Matthäus 25, 31 bis 46, wo es dann die Nationen betrifft, wo diese Scheidung zwischen den Schafen und den Böcken geschieht. Wir kommen zu den Versen 12 bis 17. Das Zeichen oder der Siegel des Bundes, das Zeichen oder das Siegel des Bundes. Da heißt es jetzt ab Vers 12: Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen. Und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist, und jedem lebendigen Wesen von allem Fleische, und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleische, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich errichtet habe, zwischen mir und allem Fleische, das auf Erden ist. Also das Zeichen und seine Bedeutung. Also es ist ja eine Tatsache, dass die meisten Menschen achtlos, völlig achtlos an dem Regenbogen vorbeigehen. Das ist ja sowieso schon totale Gewohnheit, ist nichts mehr Besonderes. Selbst wir als Gläubige verschwenden da kaum noch einen Blick, einen Gedanken, was die auch vor allen Dingen auch dahingehend, was uns dieses Naturereignis zu sagen hat. Und dabei ist mit dem Regenbogen, wie wir vielleicht ein Stück weit mitbekommen haben, eigentlich eine sehr wichtige Botschaft verbunden. Der Bogen, den Gott in die Wolken setzte, wurde Noah bis zu uns heute als ein Zeichen des Bundes gegeben, dass Gott die Erde nicht noch einmal durch die Flut vernichten würde. Wenn wir achtlos an dem Regenbogen vorübergehen, Gott tut das nicht. Immer wenn der Regenbogen erscheint, sieht Gott ihn und gedenkt an seinen Bund. Und solange dieses Naturereignis des Regenbogens stattfinden kann und solange diese gegenwärtige Schöpfung Bestand hat, genauso lange ist dieser Bund gültig. Und der Gott, der nicht lügen kann, hält sich an sein einmal gegebenes Wort. Man könnte jetzt fragen, warum dieses Zeichen zusätzlich zu diesem Versprechen? Zumindest hat sich mir die Frage gestellt oder aufgezwängt. Es entspricht ja, vielleicht habt ihr andere Gedanken dazu, weiß es nicht, es entspricht ja unserer typisch menschlichen Denkweise, dass wir Gott so ein Stück weit herunterziehen, obwohl die Bibel sagt, nicht ein Mensch ist Gott. Auf diese menschlich schwache Ebene versuchen wir Gott manchmal herunterzuziehen und dann sprechen wir in unserem Herzen, könnte Gott sein Versprechen vergessen? Wird er es halten, dass er in diesem Bund gegeben hat? Wir zweifeln gar oft. Und vielleicht hat Gott gerade wegen dieser Denkweise, dieser verkehrten Denkweise ein Stück weit vorgebaut, so ähnlich wie, selbst wenn ich das Versprechen vergesse oder vergessen sollte, spätestens wenn ich diesen Bogen sehe, spätestens dann werde ich dieser Sache, dieses Versprechen gedenken. Diese Sache erinnert mich an Hebräer 6. Dort geht's um vielleicht Ähnliches. Zumindest hat's mich daran erinnert. Dort geht es um die Verheißung, die Abraham gegeben wurde. In Vers 18 heißt es da, ist da von zwei unwandelbaren Dingen die Rede, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte. Und die zwei Dinge sind einmal die Verheißung selbst, die er Abraham gegeben hatte, und dann der Eidschwur, womit er die Verheißung befestigt oder untermauert hat. Dieser Eidschwur, von dem ist die Rede, wer sich mitschreiben will, in 1. Mose 22, Vers 16. Da hat Gott einen Eid geschworen. Also wir Menschen, wir sind ja Zweifler und wir werden schnell müde und wankelmütig beim Warten auf die Erfüllung von Verheißungen. Eigentlich sollten wir wissen, dass Gottes Verheißungen unveränderlich sind und absolut eintreffen. Aber um der Schwachheit willen oder um der so totalen schrägen Denkweise von uns Menschen, um diesen entgegenzukommen, hat Gott sie mit einem Eidschwur bekräftigt. Und selbst unter Menschen, wie es dort heißt in Hebräer 6, ist der Eid ein Ende allen Widerspruchs. Wie viel mehr bei Gott? Also der Regenbogen in den Wolken sollte uns immer an die bleibende Treue Gottes erinnern. Aber das nicht nur in seinem Handeln bezüglich Segen oder Errettung, auch hinsichtlich Fluch oder Gericht, von dem vorhin die Rede war. Niemals wird ein Wort Gottes hinfällig werden. 4. Mose 23, 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrecht halten? Also wir sollten wirklich nicht nur zweifach, wie uns hier vor Augen gestellt wurde, der Treue Gottes versichert sein. Gott ist im absoluten Sinn treu. Etwas Absolutes gibt es nicht. Und auch wenn sich Wolken in unserem Leben zeigen, Bedrängnisse, Zeiten der Not, schwere Krankheit und so weiter, auch dann wollen wir unseres Herrn gedenken, der in seiner Treue stets über uns wacht. Und das haben wir auch vorhin im Zeugnis gehört. Da ist mir gerade vorhin noch ein Zeugnis eingefallen, das kennen auch Martin und Inge. Da waren wir mal zusammen auf einer Freizeit in Schweden. Da hat eine ältere Schwester berichtet davon, wie sie auch ins totale Wanken gekommen war durch irgendwelche Schwierigkeiten. Genau weiß ich nicht mehr. Sie war sogar nahe dran, wirklich sich loszusagen von Gott. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Ich glaube, das war die Schwester von Gerhard Kreft, kann das sein? Ich weiß es noch genau. Und es war ihr unmöglich. Sie konnte das nicht. Es ging nicht. Da war ein absolutes Sperrspiel davor. Sie konnte das nicht. Gott ist treu. Und das haben wir ja schon oft gehört. Wie oft haben schon manche berichtet, wie sie eine Zeit lang wirklich ins Trudeln gekommen sind oder abgekommen sind vom Weg und lange Zeit in der Welt gewesen sind und dann wieder zurückgekommen sind. Gott ist treu. Psalm 21, 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels, er schlummert nicht und er schläft nicht. Psalm 34, Vers 15 und 17, die Augen Jahwes sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Sie schreien und Jahwe hört und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. Auch da ist Gott treu. Ich komme zum Schluss. Vielleicht nochmal zwei, drei Dinge, die uns vielleicht wichtig werden sollen, auch wenn wir an den Auftrag zur Vermehrung der Menschen denken, dass wir daran gedenken, dass dieser Auftrag immer noch besteht und dass wir uns als Gläubige vornehmen, nicht ungläubig zu handeln und kinderlos zu bleiben. Natürlich nur, wenn uns Gott diesen Kinderwunsch nicht versagt. Das ist klar, haben wir ja darüber gesprochen. Auch, dass wir uns nicht über irgendwelchen Umständen ängstigen, auch über die schlimme Welt. Also wenn wir wirklich den Herrn suchen und ihm alle diese Not hinlegen, die uns betrifft, auch in der Kindererziehung, auch mit der Schule, Kindergarten, was da alles auf die Kinder zukommt oder später in der Pubertät und so weiter. Wenn wir wirklich ihn in allem Ernst suchen, dann wird er uns treu sein. Dann wird er sich zu uns stellen. Oder auch bei der Umstellung der Ernährung beim Mensch und Tier, auch auf Tierfleisch, vor allem das, dass wir wirklich geschwisterlich umgehen, dass wir viel mehr darauf achten, dass wir nicht ein Ärgernis vor die Geschwister legen und dass wir alles dran setzen, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Und wenn wir an den Bund Gottes mit Noah denken, das haben wir ja gerade gehabt, dass wir wirklich Gottes bleibende Treue stets im Blickfeld haben und das nicht nur in seinem Handeln bezüglich Segen oder Errettung, auch hinsichtlich Fluch oder Gericht. Niemals wird ein Wort Gottes hinfällig werden. Alles wird wirklich eintreffen. Das sollte uns einmal uns selbst Mut machen, in Bezug auf uns selbst, auf unser eigenes Leben. Aber das sollte uns auch wieder neu in Bewegung bringen, hin zu den Verlorenen zu gehen und ihnen die Botschaft, die frohe Botschaft zu bringen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken von Herzen für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns auf manches aufmerksam gemacht hast. Und vielleicht ist manch einem, auch mir, bewusst geworden, wo wir hier im Unglauben gehandelt haben, wo wir gar gesündigt haben. Da wollen wir dich um Vergebung bitten, jeder Einzelne von uns. Und wollen wieder neu auf dich blicken, auch bei all den Schwierigkeiten, die in dieser Welt sind, aber all dem Schlimmen, wohin sich die Welt entwickelt hat, wo viele Gefahren sind, dass wir uns wirklich nicht davon schrecken lassen, sondern dass wir wirklich in Furcht Gottes handeln und im Vertrauen auf dich handeln und gehorsam sind und deinem Willen nachkommen. Herr, dass wir nicht Kindern das Leben versagen und dass wir wirklich auch uns auf dich stützen und mit allen Problemen, mit Ängsten, mit Sorgen zu dir kommen, der du selbst gesagt hast, du bist besorgt für uns. Und wir danken dir auch für die Treue Gottes, die sich uns vor die Herzensaugen gestellt hat. Lass uns auch da immer wieder dran gedenken, dass du treu bist und auch selbst wenn wir untreu sind, wie dein Wort heißt, und selbst wenn wir auch gesündigt haben und wenn wir zu dir kommen und unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns. Und wir wollen überhaupt danken für diese Heilssicherheit, die wir haben dürfen, diese Heilsgewissheit auch, dass wir wissen dürfen, dass wenn du kommst, dass wir dabei sein werden. Und wir beten auch für solche, die das noch nicht wissen, dass du an ihren Herzen wirkst, dass sie doch vor dich gestellt werden, dass sie in dein Licht gestellt werden, dass du ihnen bewusst machst, dass du sie lieb hast, dass du ihnen aber auch bewusst machst, ihre Sünde, ihre Unabhängigkeit von Gott, wie sie völlig ohne Gott leben und durchs Leben versuchen zu gehen. Und das wird ein fürchterliches Erwachen geben, dort in der ewigen Verdammnis. Schenk du Gnade, dass noch Menschen errettet werden vor dieser ewigen Verdammnis. Und wir bitten auch, dass du unser Leben da segnest und uns wieder neu Mut machst und dieses wieder neu aufs Herz legst, wirklich jeden Tag, tagtäglich bereit zu sein, zum Evangelium des Friedens bereit zu sein, zum Zeugnis gegen jedermann und von dir zu zeugen, was du in unserem Leben getan hast. Bitte segne auch den weiteren Tag, auch die nächste Woche. Nimm du uns in deine Hand. Auch in diesem Sinn steh du uns bei und hilf du uns. Amen.